Paulus ist endlich in Rom. Er ist so weit durchgereist, die ganze Seewege gemacht mit Sturm und Wind und Rack und Schiffsunglück, wie wir letzte Woche gehabt haben. Dann werden wir nächste Woche eine Zusammenfassung von Apostelgeschichte machen. Aber heute wollen wir uns mit Paulus in Rom ein bisschen beschäftigen. Eigentlich davor habe ich, sage ich gleich. Nach dem Aufenthalt auf dem Insel, manche Übersetzungen sagen Malta, manche sagen Melita, nach vielen Heilungen, wenn man Anfang von 27 oder 28 liest, wird Paulus viele Menschen heilen auf diesem Insel und sie nehmen ihn, sagen, dass er ein Gott ist. Aber dann ging es weiter. Sie haben ein anderes Schiff gefunden, wo sie die Weiterfahrt von Malta oder Melita Richtung Syracuse, glaube ich, fahren können. Ich glaube, das ist am Ende vom Stiefel, oder? Oder wie heißt die Insel am Ende vom Stiefel? Achso, da ist es. Syracuse. Ja, Syracuse ist richtig. Fahren sie und dann per Schiff auch bis Puteoli fahren sie. Aber dieses Schiff hat mich beschäftigt. Weil an dem Schiff gab es am Bug des Schiffes sie haben Figuren geschnitzt aus Goethe-Figuren und das war ein es ist ein Götzenbild, aber es war von diesen Zwillingsbrüdern, Castor und Pollux. Aber sie hängen am Bug des Schiffes. Galionsfiguren. Galionsfiguren heißen sie allgemein. Und ich finde das ganz, ganz interessant, dass Lukas dieses Detail erwähnt hat. Und ich wollte mich ein bisschen mit diesem Detail etwas beschäftigen heute. Weil ich glaube, er hat das erwähnt, nicht ohne Grund. Lukas hat sehr wenig geschrieben, nicht ohne Grund. Er hat fast alles geschrieben für einen Grund. Ich glaube, wir können jeden Text, egal wo es ist, in Gottes Wort, uns befragen, was bedeutet das für uns heute? Sogar die schwierige Stelle. Warum hat der Geist diese Worte inspiriert, niedergeschrieben lassen, bewahrt durch die Jahrzehnten? Was bedeuten sie in ihrer ursprünglichen Umgebung? Und welche Bedeutung hat diese Absicht für uns heute? Diese zwei Götter, Castor und Pollux, die Zwillingssöhne, Dioskuren heißen sie auf Griechisch, die Zwillingsbrüder, galten als Götter, die Seeleute auf dem Meer beschützten. Und weshalb die Erbauer des Schiffes die Mühe gemacht hat, solche Figuren zu schnitzen oder schnitzen zu lassen für sein Schiff. Ich bezweifle, dass sich die Schiffsbauer persönlich um die sichere Überfahrt derjenigen kümmerten, die mit dem von dem geschaffenen Schiff fahren würden. Vielmehr, denke ich, haben sie gedacht, dass ihr Schiff durch die Einbeziehung dieser solcher Figuren oder Galionsfiguren, Zwillingsbrüder in diesem Fall, eher von den Schiffsleuten und Reedereien, die die Kunden der Schiffsbauer waren, gekauft und genutzt werden würde. Aber so ein Aberglaube unter den Leuten damals, unter den Matrosen und Seeleuten, sollen uns nicht überraschen. Erinnern wir uns an das Beispiel von Jona, dass Jona und seine Mitreisenden, als sie in einem Sturm auf See gerieten, von Kapitän aufgefordert würden: Ruft euer Gott an, sagte er. Vielleicht wird der Gott an uns denken, damit wir nicht untergehen. In Jona, im Buch Jona. Dass Lukas die Zwillingsgötter in seiner Erzählung von der Reise des Paulus nach Rom aufnimmt, entspricht also die Kultur der Seefahrt und der Seeleute. Es war einfach wirtschaftlich und praktisch sinnvoll für die Menschen damals. Meine Frage heute ist, warum ist dieser Satz im Gotteswort erhalten? Warum kommt es vor? Warum hat Lukas das geschrieben, das erwähnt? Und welche bleibende und ewige Wahrheiten können wir daraus ziehen? Dazu kommen wir, aber zuerst schauen wir uns unsere Geschichte an für heute. Die Christen dort hatten von unserer Ankunft und, wie spricht man diese Stadt aus richtig? Peteoli? Wer kann Italienisch oder Lateinisch oder? Peteoli, okay. Gehört und kamen uns bis Tres Tabernae, zum Teil sogar bis vor dem Appii entgegen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste neuen Mut. Er blickte mit neuen Mut. Wieso sage ich Mut? Mut in die Zukunft, sagen andere Übersetzungen. Sie kommen in Rom an. Erhielt er die Erlaubnis, in eine eigene Wohnung zu ziehen, allerdings unter ständiger Bewachung durch einen Soldaten. Bereits nach 3 Tagen lud Paulus die führenden Juden der Stadt zu einem Treffen bei sich ein. Als alle zusammengekommen waren, sagte er zu ihnen: Lasst mich euch etwas in eigener Sache mitteilen, meine Brüder. Ich habe nichts getan, was gegen unser Volk gerichtet wäre oder gegen die Vorschriften des Gesetzes verstoßen würde, das uns von unseren Vorfahren her überliefert ist. Trotzdem wurde ich, als ich in Jerusalem war, festgenommen und an die römische Besatzungstruppen ausgeliefert. Die Römer verhörten mich und wollten mich dann wieder freilassen, weil nichts gegen mich vorlag, was die von jüdischer Seite geforderte Todesstrafe gerechtfertigt hätte. Doch als die Juden Einspruch erhoben, sah ich mich gezwungen zu verlangen, dass mein Fall vor den Kaiser kommt. Ich tat es also keineswegs mit der Absicht, mein Volk wegen irgendeiner Sache anzuklagen. Das ist es, was ich euch sagen wollte. Ich habe euch hergebeten, um persönlich mit euch darüber zu sprechen, dass ich, wie ihr seht, gefesselt bin. Hat letztlich nur einen einzigen Grund. Ich bin der festen Überzeugung, dass das eintrifft, worauf ganz Israel hofft. Die Juden erwiderten: Wir haben aus Judäa keinen Brief erhalten, der uns vor dir gewarnt hätte. Es ist von dort auch kein Bruder hierher gekommen, um uns offiziell oder in einem privaten Gespräch etwas Negatives über dich mitzuteilen. Trotzdem halten wir es für angebracht, dass du uns darlegst, was für Ansichten du vertrittst. Denn es ist uns bekannt, dass diese Glaubensrichtung überall auf Widerspruch stößt. Sie machen mit Paulus ein weiteres Treffen ab und kamen an dem vereinbarten Tag in noch größerer Zahl als das erste Mal zu ihm in seine Unterkunft. Den ganzen Tag über, von morgen bis zum Abend, verkündete und erklärte Paulus ihnen die Botschaft von Gottes Reich. Versuchte sie, ausgehend von Gesetzes Mose und von den Schriften der Propheten, davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Einen ganzen Tag, überleg mal, verbrachte Paulus, um die gute Nachricht zu erzählen. Ich glaube nicht, dass er einfach gesagt hat, Gott hat dich lieb, du sollst an Jesus glauben. Von Anfang an, vom Alten Testament, das ganze Alte Testament, von den Tora und den Propheten, vom Gesetz und Propheten, hat er ihnen gezeigt, bezeugt, dass Jesus der Messias ist. Wahnsinn. Das Ergebnis. Jetzt ist das interessant. Ab Vers 24. Ein Teil von ihnen ließ sich tatsächlich durch seine Worte überzeugen. Die anderen waren nicht bereit, ihm Glauben zu schenken. Untereinander zutiefst uneins brachten sie schließlich wieder auf. Das Letzte, was Paulus ihnen sagte, war folgendes. Wie zutreffend ist das, was der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vorfahren gesagt hat? Geh zu diesem Volk, befahl Jesaja, und sage zu ihnen, hört zu, so viel ihr wollt. Ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, solange ihr mögt. Ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren sind verstopft. Und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren und sich nicht von mir heilen lassen. Ihr sollt daher wissen, fügte Paulus hinzu, dass das Heil, das Gott uns schenkt, jetzt auch den nichtjüdischen Völkern verkündet wird. Und bei ihnen wird seine Botschaft offenen Ohren finden. Können wir diesen letzten Abschnitt auf Ukrainisch hören? Ab Vers 24 bis 29. 24 bis 29. Kann jemand das laut vorlesen? Wenn man nicht hören, sehen und verstehen will, was können wir weitermachen? War das Christian? Christian, hast du gebetet, Gott bedankt, dass wir die Freiheit haben, zu glauben. Und dass Gott das zulässt, ist ein Teil von seiner Geschichte. Diese Freiheit. Aber Gott liebt es, wenn wir für ihn entscheiden, wenn wir diese Entscheidungen treffen. Plural. Manchmal entscheiden wir jeden Tag für ihn. Er wird diese Freiheit, dafür zu entscheiden oder dagegen zu entscheiden, uns nicht nehmen. Denn Freiheit gehört zu einer liebevollen Beziehung. Das kann uns manchmal traurig machen, in jeder Beziehung. Und frustriert, besonders wenn solche Beziehungen wichtig sind. Aber was kann man dazu tun? Da kommen wir gleich dazu. Ab Vers 30 und 31. Paulus blieb zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Er verkündete die Botschaft Gottes, vom Reich Gottes, und lehrte sie über alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemandem daran gehindert. Was war der Wunsch von Paulus? Dass er nach Rom gehen konnte und Menschen von Jesus erzählen. Es gibt eine interessante Prophezeiung in Jesaja, in dem Buch Jesaja, der Prophet Jesaja. Er sagte im Voraus, haben wir schon zum Teil gelesen, dass die Heiden in der Endzeit zusammen mit den Juden Gott in Jerusalem anbeten würden. Und der Beginn von einem ganz neuen Zeitalter. Und dieser Text von Jesaja, das ist Kapitel 66, ich glaube ab Vers 19, erwähnt Tarsis. Es ist eine Gegend in Südwestspanien. Findet man diese Gegend dort, oder damals hieß es zumindest Tarsis. Vielleicht, denke schon, sah Paulus sein Unternehmen, was er alles erlebt und erfährt und tut, das Evangelium nach Rom und dann weiter nach Spanien zu bringen, als eine Erfüllung von Jesajas Vision damals, dass Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Aber aus Sicht des Neuen Testaments sollen die Jünger Jesu seine Zeugen. Und wir lesen in ganz Jerusalem und in Judäa bis an der Ende der Erde sein. Jesus gab ihnen den Auftrag, Macht alle Nationen zu Jüngern. Die Urgemeinde befolgte diesen Auftrag Jesu und schickte Boten in die ganze römische Welt. Und Paulus schreibt an den Gläubigen in Rom später, dass er vorhat, nach Spanien zu reisen und einen Zwischenstopp in Rom zu machen. Was heißt das für uns? An Jesajas Vision, seine Prophezeiung und dem Missionsauftrag hat sich nichts geändert. Wie heißt unser Obertitel für diese Reihe? Jesus lebendig in seiner Gemeinde. Er war damals lebendig in seiner Gemeinde und er ist heute lebendig in seiner Gemeinde. An diesem Auftrag wirken wir auch mit. Erinnert euch daran, dass Paulus sich so genannt hat, als Hebräer von Hebräern bezeichnet hat und er bezeugte, dass er in Bezug auf die Gerechtigkeit unter dem Gesetz untadelig war. Ich kann mir nicht vorstellen, ich finde es schwer vorzustellen, dass so jemand, der über sich sprechen konnte, zurück zu dem Schiff übrigens, einen Fuß auf so einem Schiff setzen würde, das zur Ehre einer Gottheit oder Götter bezeichnet war. Seine Aushängeschild heidnische Götzen war. Sogar Petrus musste durch eine himmlische Vision überzeugt werden, sogar mit Heiden zu sprechen. Aber was sehen wir mit Paulus? Als er berufen worden war, Gottes Apostel für die Heiden zu sein, begann er, Beweise und Strategien zu verwenden, die bei den Heiden überzeugend sein würden. Was hat er gesagt in Athen? Zu dieser Konzil oder Gruppe von führenden Menschen von Athen gesagt? Er berief sich auf ihre Altäre und Dichter. Er lehrte, allen alles zu sein. Damit, er sagte in 1. Korinther 9, damit ich mit allen Mitteln einige rette. Deshalb nützte er römische Straßen, um die römische Welt zu erreichen. Er schrieb in Koine Griechisch, den gewöhnlichen Griechisch in der Zeit. Das war die universelle Sprache in dieser Welt. Er nutzte sein römisches Bürgerrecht, wenn es seinem Dienst zugute kam. Und er segelte auf einem römischen Schiff mit römischen Götzen als Galionsfigur, um seine Berufung zu erfüllen. Das Evangelium nach Rom, und er wollte weiter eigentlich nach Spanien zu bringen. Das ist ein Grund, warum ich diese Geschichte heute so bedeutsam finde. Wir, du und ich, sind dazu berufen, Gott in einer Zeit zu dienen. Gott in der Zeit, wo wir uns befinden, zu dienen. In einer Kultur, in dieser deutsche Kultur, die so säkularisiert, weltlich ist, manchmal kann man sagen, vielleicht wie nie zuvor. Immer weniger Menschen verstehen grundlegende biblische Wahrheiten. Viele sind weniger Agnostiker. Es ist egal, ob Gott existiert oder nicht, sie leben ihr Leben, wie sie wollen, sind weniger Agnostiker und ich glaube, mehr sind Ignostiker. Sie sind einfach ignorant von Gottes Wahrheit. Sie wissen nicht, was Gott sagt. Sie kennen Jesus Christus nicht. Und sie sind mehr denn als je überzeugt, dass alle Religionen dieselbe Wahrheit lehren. Infolgedessen, wenn man sagt, aber die Bibel sagt, was bringt das? Das ist weniger für sie überzeugend sein. Und das Zitieren von biblischen Argumenten und Beweisen für unser Glauben ist manchmal weniger überzeugend als in früheren Generationen. Wir müssen Argumente, vielleicht manchmal weltliche Argumente finden, die überzeugen können. Und dabei die römischen Straßen unserer Zeit benutzen. Vielleicht wie das Internet. Oder soziale Medien. Um diejenigen zu erreichen, die nicht zu uns kommen werden. Und vielleicht müssen wir dafür einige persönliche Empfindlichkeiten zurückstellen. Daher darf ich dein Gespräch mit deiner Freundin erwähnen. Ich wollte vorher fragen. Lara hat diese Woche ein interessantes Gespräch mit einer Freundin von ihr, die nicht versteht die Gottes Sicht von der Ehe. Das Konzept von Unterordnung. Was heißt es für Männer und Frauen in der Ehe, in einer Beziehung? Und ich habe Lara gefragt, vielleicht musst du mit ihr anfangen, einfach über Jesus zu reden. Nicht von Religion, nicht von Glauben, sondern von dem Mensch Jesus. Ja, anhand der Bibel muss man irgendwann mal zu Gottes Wort gehen. Wie schnell ist abhängig von der Person und der Beziehung, die du hast. Aber ich bin gespannt, wie es sich entwickelt zwischen euch. Lassen wir uns daher zum Schluss einige praktische Vorschläge überlegen. Definieren wir unseren spezifischen Auftrag, das Rom und die Römer, die wir erreichen sollen. Wem oder wen kannst du für den Herrn erreichen? Das heißt, wo sind die Orte, wo du Menschen in Kontakt kommst? Wo sind die Kontaktorte für dich? Finden wir Wege, um die Menschen zu erreichen, die wir beeinflussen sollen? Ich spiele seit Jahren in einem Blasorchester. Und mein Anliegen war am Anfang und immer noch ist, dass ich Wege finde, um ins Gespräch zu kommen. Allgemein, manchmal ja. Meine Hoffnung ist, dass es sich entwickeln kann zu geistlichen Gesprächen. Ich bin schon über 20 Jahre da. Wie viele geistliche Gespräche habe ich bis jetzt? Vielleicht zwei. Ich mache keinen Druck. Das ist nicht, wie ich bin. Aber das zeigt auch die Interesse von den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Zeigt mir auch, wie wichtig eine gute Beziehung ist, aufrechtzuerhalten, sodass wir irgendwie in so ein Gespräch kommen können. Lernen wir die Fähigkeiten und Mittel, die notwendig sind, um diese Zwillingsgürtel effektiv zu nutzen. Und indem wir uns gegebenenfalls weltlicher Mittel, Argumente bedienen. Es gibt viele gute Bücher von Christen. Ein Autor, sein Name ist nicht da im Moment, amerikanischer Autor, der war Atheist. Er wollte eigentlich, wie heißt er? Kommt ihr dran? Okay. Er wollte eigentlich beweisen, dass Christentum völlig blöd ist, nicht glaubenswürdig ist und ist dadurch zum Glauben gekommen. War das Lee Strobel? Ja. Vielleicht war das Lee Strobel. Ja, okay. Ein anderer war Detektiv für Mordfälle und ist zum Glauben gekommen. Er benutzt die gleichen Prinzipien, um den Glauben zu bezeugen. Das sind viele Bücher da draußen, die man benutzen kann, um Ideen zu bekommen. Wie kann ich ins Gespräch kommen? Was kann ich sagen? Eine andere Frage ist natürlich, wie weit dürfen wir gehen? Und Paulus hat das auch gesprochen, das ist ein völlig anderes Thema und noch eine Predigt wert, Aber kurz gesagt, nicht nur im 9. Kapitel von 1. Korinther, aber im 10. Kapitel, hier geht es nämlich darum, wie man mit Juden und Griechen umgeht, um sie für Christus zu gewinnen. Und er sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Beleidigt weder Juden noch Griechen noch die Gemeinde Gottes. Mit anderen Worten, passt euch an, so viel ihr könnt, ohne euch zu versündigen. Wie auch ich allen Menschen in allem gefalle, indem ich nicht meinen eigenen Vorteil suche, sondern den Vorteil der vielen, damit sie gerettet werden. Oder was ich schon zitiert habe in Kapitel 9, ich bin allen Menschen alles geworden, damit ich mit allen Mitteln einige rette. Und dann kommt die Antwort auf unsere Frage in Vers 1. Seid mir nachgeahmt, wie auch ich Christus nachgeahmt habe. Und viertens, messen wir den Erfolg an unserem Gehorsam gegenüber unserer Berufung, unabhängig vom unmittelbaren Ergebnis. Wie endet das die Apostelgeschichte? Endet damit, dass Paulus in Rom ist und das Reich Gottes verkündigt, lehrt von dem Herrn Jesus Christus mit allen Freimütigkeit und ungehindert. Wir sehen am Ende, was wir vorhin gelesen haben. Einige haben geglaubt, einige nicht. Wir wissen, es gab eine Gemeinde in Rom. Aber Lukas sagt uns auch nicht, ob der Apostel Paulus jemals mit dem Kaiser getroffen hat. Ob er mit ihm gesprochen hat. Oder die Ergebnisse seines Dienstes in der Stadt. Das ist nicht genau beschrieben in diesem Buch. Ich stelle oft fest, dass wir nicht nur an dem Ort, an dem wir dienen, sondern auch in der Zeit, in der wir dienen, Missionare sind. Der Herr hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um an ihn zu glauben. Er gibt uns auch Ideen, wie wir ihm in der Kultur, in dieser heutigen Zeit, die er uns zugewiesen hat, zu dienen. Wie kannst du wirksam für Gott sein? Anders gesagt, wo ist dein Ruhm? Und wer sind deine Römer? Mit wem kommst du in Kontakt in deinem Leben? Und welches Schiff wird dich dorthin bringen, wohin du heute berufen bist zu gehen? Möge Gott uns die Freiheit und die Weisheit geben, wie und wo und wer wir ihm dienen können. Lass uns zum Schluss beten. Herr, manchmal finden wir es schwer, mit Menschen über Jesus zu reden. Aber je mehr ich jemanden kenne, desto besser weiß ich, dass das ist, was sie brauchen. Dass dieses Wort oder diese Idee oder Thema ist wichtig. Und wenn sie trauern, wenn sie selber Fragen haben, Vater, das gibt uns auch Gelegenheiten, um über diese Hoffnung zu sprechen, die wir haben. Gibt uns auch den Mut und die Weisheit, wie wir diese gute Nachricht weitersagen können. Danke, Vater, dass du aktiv in uns und aktiv in deiner Welt bist. Und dass wir als Gemeinde durch deinen Geist eine lebendige gute Nachricht geben und weitergeben können. Danke für dein Segen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben Zeit für Gemeinschaft. Es gibt Kaffee und Kekse da hinten. Ich bin so dankbar, dass du hier bist heute. Einen schönen Tag wünsche ich euch.